The Roadjack, der Podcast von Intellica.de.
Seit April 2021 leitet Frau Professor Dr. Maike Jipp das DLR-Institut für Verkehrsforschung am Standort Berlin. Im gleich anschließenden Interview sprechen wir über das weite Feld Verkehrsforschung, die Stadt als Dreh- und Angelpunkt im Diskurs rund um Verkehr und Mobilität, sowie über autonome Systeme als auch Mobilität als soziale Frage. Ton ab. Frau Professor Dr. Jipp, Verkehrsforschung klingt ja nach einem weiten Feld. Wie weit und wie breit ist es denn aus Ihrer Perspektive?
Ja, das ist in der Tat ein sehr breites Feld. Es ist vor allem dadurch besonders, dass wir auf den Menschen insbesondere in diesem Feld auch schauen. Letztendlich ist ja Verkehr was Menschen produzieren, weil sie ein gewisses Ziel haben, etwas erreichen wollen und damit eben unterwegs sind und somit Verkehr produzieren. Und da denken wir immer vom Menschen, vom Nutzer aus, der entweder selbst mobil ist oder eben Güter transportiert, um die eben zu einem anderen Menschen zu bringen. Mit diesem Blick schauen wir eigentlich auf alles, auf die Infrastruktur, auf die Fahrzeuge, auf die Technologien und so weiter.
Da geben Sie mir das perfekte Stichwort für meine nächste Frage. In meiner Wahrnehmung ist das Thema Mobilität in der Gesellschaft in den letzten Jahren deutlich relevanter geworden, als ich das zum Beispiel in den 90ern ja so gefühlt habe, sage ich es mal. Wie nehmen Sie das denn aus Ihrer Perspektive wahr?
Also für uns ist schon die Mobilität eigentlich im Fokus der Bevölkerung gewesen in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon fast. Wenn ich mich da noch an die autofreien Sonntage erinnere, die Diskussion, die es damals, Gott, in den 70er Jahren war es, glaube ich, gab. Also es war auch damals ein deutliches Thema, oder der Benzinpreis, als da die Preise gestiegen sind. Auch das war in der Bevölkerung groß diskutiert worden. Und es ergibt auch Sinn. Also der Mensch muss mobil sein, um seine Bedürfnisse erfüllen zu können. Das ist ja kein Selbstzweck. Also wir sind ja unterwegs, weil wir Freunde treffen wollen, weil wir zum Beispiel zum Supermarkt wollen, Lebensmittel einkaufen wollen und so weiter. Das geht alles nicht, wenn wir nicht mehr mobil sein können. Insofern ist es schon eine Art Grundbedürfnis des Menschen und der Bevölkerung.
Und wenn wir jetzt gleich noch einen Schritt weiter vom Menschen in die Stadt zum Beispiel gehen, ich habe den Eindruck, Städte werden immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt, wenn es um diesen ausführlichen Diskurs zum Thema Verkehr und Mobilität geht. Können Sie das bestätigen oder habe ich da vielleicht auch was hinten runterfallen lassen?
Nee, das ist in der Tat so. Das hat auch was mit der Wirtschaft in diesen Städten zu tun. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auf Berlin schaue, ist es ja auch so, dass es da eine große Start-up-Szene gibt und auch neue Technologien, neue Angebote sich in so einer großen Stadt, wie es jetzt gerade auch Berlin ist, durchaus schnell einführen lassen und dann eben auch schnell erprobt werden. Und wenn sie eben erfolgreich sind, dann springen die in andere Regionen praktisch über. Und wenn nicht, werden sie eben modifiziert und auf eine andere Art und Weise wieder dort ausprobiert und implementiert. Da ist der Markt schlicht und ergreifend für die Mobilität auch da.
Und wenn Sie sagen, Sie haben immer so den Menschen im Mittelpunkt, sehen Sie auch Auswirkungen darauf, wenn immer wieder etwas Neues ausprobiert wird? Also haben wir irgendwann auch einen Menschen vor uns, der sagt, Leute, jetzt reicht's aber auch mal wieder? Oder gibt es da andere Punkte, die Sie aus der persönlichen Wahrnehmung bei Menschen feststellen können?
Ja, wir erleben tatsächlich in der Tat hin und wieder diesen Effekt, jetzt reicht's mit den Veränderungen. Wobei ich das tatsächlich auch ein Stück weit als positiv erlebe. Mir ist auch wichtig, dass wir mit der Bevölkerung die Art und Weise entwickeln, wie wir eben in Zukunft mobil sein wollen. Das ist ein bisschen übergriffig, wenn wir jetzt als Forscher sagen würden, wir wissen perfekt, wie sich jeder Bestandteil dieser Bevölkerung eben vorstellt. Insofern müssen wir irgendwann an die Bevölkerung rangehen und dort eben die Dinge auch mal ausprobieren. So, und wie es halt ist mit dem Ausprobieren. Manchmal ist es gut, manchmal ist es halt weniger gut. Und wenn es weniger gut ist, kriegen wir durchaus hin und wieder mal die Kritik und auch die Hinweise, wir hätten es uns anders besser vorgestellt. Und da muss man, glaube ich, dann als Forscherherz so ein bisschen drüber stehen und sagen, ja, war nett gemeint, aber nicht gut gemacht, machen wir beim nächsten Mal besser.
Die Frage war gar nicht so sehr nur auf die Forschung gemünzt, sondern das, was ja zum Beispiel wir in den letzten Jahren hier in Berlin erlebt haben, ist, dass ständig neue Anbieter kamen. Und ich nehme da so jemanden wie Mobike, O-Bike, das war so diese Fahrradinvasion, wie man es kurzzeitig nannte, die ja ein paar Städte einfach massiv viel Fahrzeuge gestellt haben und gefühlt nach einem Jahr aber auch wieder weg waren. In Teilen hatten sie sich darum gekümmert, was mit den Fahrzeugen passiert. In Teilen hatten sie sich nicht darum gekümmert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, jetzt werden immer wieder neue Sachen getestet. Hier in Berlin gerade Enu, das ist so eine Firma gewesen, die hat so ein ganz kleines vierräderiges Sharing-Fahrzeug auf die Straße gebracht. Also merken Sie auch da, wie das vielleicht Auswirkungen hat, dass die Menschen sagen, Leute, vielleicht brauche ich doch einfach nur ein Fahrrad oder auch ein Auto oder den ÖPNV und brauche gar nicht ständig irgendwas Neues?
Ja, allerdings geht es eigentlich eher in Richtung des Routinedenkens von den Menschen rein. Also Mobilität ist ja eine extreme Routinesache. Wenn Sie jetzt zum Beispiel jeden Morgen mit Ihrem Auto außerhalb von Corona-Zeiten ins Büro fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Sie morgen eben auch mit dem Auto ins Büro fahren, wenn Sie denn morgen ins Büro wollen. Wir üben praktisch Mobilitätsverhalten ein, dadurch entwickeln sich Routinen und dann machen wir das einfach immer so weiter. Entlastet uns Menschen auch, hat einen riesen Vorteil aus der psychologischen Perspektive, hat allerdings den Nachteil, dass wir Entscheidungen, die wir vor x Jahren getroffen haben, unter Umständen auch nicht mehr hinterfragen. Und da hilft tatsächlich so eine Einstellung oder so ein Ausprobieren von neuen Konzepten, was es auch immer ist, um die Menschen aus dieser Routine eben mal rauszuholen. Und dann kann durchaus auch der Punkt sein, mir gefällt die Routine, die ich jetzt gerade habe. Ich sehe, dass es da was Neues gibt, eine Alternative gibt, aber ich möchte jetzt trotzdem wieder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer eben ins Büro weiterfahren. Und dann ist schon eine Menge gewonnen, weil wir damit eigentlich auch eine Routine durchbrochen haben, auch wenn es den Menschen jetzt nicht unbedingt gefällt, dass das dann so ist.
Und wenn wir jetzt mal auf das Thema langsam autonomes Fahren kommen, das ist ja so ein Thema, was mich viel beschäftigt, autonomes Fahren, aber auch ja, teilweise auch die Auswirkungen auf das Thema Sharing und auch Ride-Hailing, was da hier so ein bisschen mit hinten dran hängt, glaube ich, irgendwann. Welchen Anteil bei Ihren Themen hat denn dieser Teil? Ist der so relevant, wie er teilweise in den Medien dargestellt wird aktuell? Oder haben Sie eher das Gefühl, nein, Herr Stöfferser, also da sind ganz andere Themen vielleicht relevanter?
Also das Thema ist relevant. Das würde ich mal sagen, gehört zu eins von den drei großen Themen. Also ein zweites großes Thema sind die Antriebstechnologien. Und ein drittes großes Thema ist eigentlich die aktive Mobilität, also das Fahrradfahren zum Beispiel. Und wenn ich jetzt auf die technologischen Systeme automatisiertes Fahren schaue, dann ist für uns natürlich relevant, okay, für was werden diese Technologien denn genutzt? Letztendlich ist es ein Werkzeug, welches zur Verfügung steht und welches jetzt eben sinnbringend für die Gesellschaft auch eingesetzt werden muss. Es ist ein Mittel zum Zweck. Und wir setzen uns dann eben hin und sagen, okay, was mache ich jetzt mit dieser Automatisierung? Ergänzt die ein ÖV-Angebot, ergänzt die oder ersetzt die assistiert, also Assistenzsysteme im eigenen Fahrzeug, was wir für die Tür stehen haben. Also wie bringe ich dieses System praktisch in den Markt und zwar gewinnbringend für die Gesellschaft, für die mobilen Menschen.
Und ein Thema, das wir hier noch nicht groß angeschnitten haben, ist das Land. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man mit Leuten spricht, die vom Land kommen, die sagen mir es auch häufig, dass das so ein bisschen als blinder Fleck nur existiert. Also es wird wenig darüber gesprochen, was auf dem Land alles passieren könnte in Bezug auf neue Mobilität. Ich weiß, dass aber da zum Beispiel die Hoffnung groß ist, in Bezug auf autonome Systeme. Wie sehen Sie denn da die Chancen, dass autonome Systeme im Verkehr auf dem Land eine wichtige Rolle spielen können?
Ich glaube, dass sie eine sehr große, wichtige Rolle auf dem Land auch spielen können, gerade um den öffentlichen Personenverkehr auch zu ergänzen, den wir aktuell haben. Also das Problem auf dem Land ist ja, dass häufige Ziele schwer zu erreichen sind, wenn man kein eigenes Auto hat. Das heißt, ich muss eigentlich den öffentlichen Verkehr ausbauen, sodass die Menschen auf ihr eigenes Auto verzichten können. Und jetzt ist dieser Ausbau nicht ganz unkompliziert. Und was da eben helfen würde, wenn es automatisierte Fahrzeuge gäbe, die praktisch auch flexible Routen fahren könnten, die flexible Zeitpläne hätten und dann die Personen auf dem Land eben zum gewünschten Zeitpunkt am gewünschten Ort auch abholen könnten, um ihn dann eben zu den Hauptlinien des öffentlichen Verkehrs eben ranzubringen, so dass sie dort weiterfahren könnten. Und so ein System ist tatsächlich ohne die Technologie des automatisierten Fahrens kaum denkbar, weil sie einfach schlicht und ergreifend kaum bezahlbar ist.
Und Sie sagten vorhin schon etwas zu dem Thema Routinen. Da wäre jetzt für mich gleich der Ansatzpunkt. Auf dem Land ist es Routine, Auto zu fahren. Oft, weil wir ja wissen, dass das ÖPNV-Angebot schwierig ist. Ja, und bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad ist nun mal auch nicht für jede Person machbar. Wie kriegt man denn aber Menschen dazu, neben der Situation, die wir vorhin schon beschrieben haben, wirklich Routinen zu ändern?
Ja, das ist Eine schwierige Frage, die auch nicht einfach zu beantworten ist. Da gibt es letztendlich zwei Mechanismen, die man spielen kann. Also man kann die Menschen für das richtige Verhalten belohnen, spricht jetzt die Psychologin aus mir. Das heißt, wenn ich sehe, dass jemand dann zum Beispiel den öffentlichen Verkehr benutzt, muss ich dafür sorgen, dass er sich gut dabei fühlt. Zum Beispiel, es gibt so Gamification-Ansätze. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Smartphone nutzen, kann erkennen, okay, die Person ist im Bus. Dann kann ich sie zum Beispiel Punkte sammeln lassen. Auch da wieder zum Beispiel, je mehr Kilometer mit dem Bus zurückgefahren sind, desto mehr Punkte. Und wenn jemand dann eine gewisse Anzahl von Punkten hat, kriegt er zum Beispiel kostenlosen Kaffee irgendwo her. Also darüber belohne ich ein Verhalten. Das funktioniert erstaunlich gut. Funktioniert allerdings nur dann, wenn die Menschen wissen, dass es das gibt. Logischerweise. Insofern brauche ich eigentlich noch einen Trigger, um ja überhaupt mal die Menschen zu bewegen, das erste Mal dieses Verhalten an den Tag zu legen. Und da kommt tatsächlich jetzt ein Mechanismus rein, der nicht so schön ist. Das geht eher in Richtung Sanktionierung. Das heißt, wenn die Menschen ein Verhalten an den Tag legen, was nicht gewünscht ist, dass man dann anfängt, ja, das Verhalten zu erschweren. Und das sieht man ja letztendlich auch in manchen Städten. Also Stockholm zum Beispiel hat eine City-Maut eingeführt. Ja, in manchen Städten ist das Parken deutlich teurer geworden, um da praktisch ja einen Druck praktisch aufzubauen, nicht mehr mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein. Und wenn das kombiniert wird mit einem guten alternativen Angebot und mit den Belohnungsmechanismen, dann lässt sich durchaus ein Routineverhalten verändern.
Sie sprachen es so ein bisschen schon an. Das Auto wird ja, Stockholm war jetzt ein Beispiel, wird ja ein bisschen zum Problemfall innerhalb der Mobilität. Also zumindest nimmt man es, finde ich, gerade wenn man medial folgt, dann stellt man schon fest, okay, das Auto ist quasi gerade so ein bisschen der Punkt, an dem sich immer wieder was entzündet, wenn es um Mobilitätsdiskussionen geht. Wird das private Auto denn auch aus Forscherinnenperspektive ein Auslaufmodell?
Also es gibt diese Diskussion tatsächlich. Aktuell sehen wir das in den Statistiken nicht. Das auch tatsächlich auch vor Corona. Also wir haben zum Beispiel uns den Pkw-Besitz mal angeguckt über die letzten Jahre hinweg. Der ist konstant gestiegen. Da gibt es also keinen Bruch in der Kette. Also in Deutschland werden pro Jahr ungefähr 500.000 Fahrzeuge neu zugelassen jährlich. Das ist mehr oder weniger konstant. Also klar gibt es immer kleine Variationen, aber es ist ein konstanter Anstieg, zumindest seit 2002. Und wenn ich mir jetzt die Folgen der Corona-Pandemie anschaue, da gab es eher nochmal einen Siegeszug vom Auto. Wir haben einige Menschen erlebt und in unseren Befragungen, die kein Automobil besessen haben, sich aber eins gewünscht haben. Das Gute jetzt an der Situation ist, dass tatsächlich der Pkw-Besitz nicht noch stärker gewachsen ist. Der ist auch wieder konstant gewachsen. Nichtsdestotrotz merken wir, dass eben mehr Kilometer mit dem Auto zurückgelegt werden als vor der Pandemie. Also insofern hat da der ÖPNV verloren und das Fahrrad und das eigene Auto gewonnen. Und wenn ich jetzt da praktisch Fahrrad und Auto vergleiche, ist es eben so, dass das Auto im Nachteil ist, was den Flächenverbrauch angeht. Also wenn Sie sich überlegen, dass Sie ein individuell besessenes Auto haben, dann hat es durchschnittlich einen Besetzungsgrad von 1,4 Personen. Und da werden ja so ungefähr 12, 13 Quadratmeter pro Auto in Deutschland bereitgestellt für dieses Fahrzeug im Stillstand. Die Flächen sind versiegelt, was natürlich jetzt aus einer Klimaschutz-Umweltschutzperspektive nicht optimal ist. Der andere Faktor ist, das sind die CO2-Emissionen. Also wenn das ein Verbrennerfahrzeug ist, hat es natürlich höhere Emissionen als jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug, was elektrisch angetrieben wird oder mit Wasserstoff. Und damit einher geht meines Erachtens diese Debatte, ob es nicht besser ist, Menschen dazu zu bewegen, auf den ÖPV zum Beispiel auch umzusteigen. Da teile ich das Fahrzeug mit anderen Menschen. Auch wenn so ein Bus deutlich größer ist, reduziert sich dadurch aber die Fläche, die bereitgehalten wird. Und wenn ich das Fahrzeug dann noch sauber antreibe, nicht mehr mit fossilen Brennstoffen, dann gewinne ich auch da praktisch, was den Umweltschutz angeht.
Und in der politischen Debatte nehme ich immer wieder wahr, dass Mobilität auch eine soziale Frage ist. Nun sind Sie Psychologin. Spricht das Ihnen sozusagen aus der Seele?
Ja, das spricht mir aus der Seele. Ich hatte es anfangs auch ja schon gesagt, also Mobilität ist ein ganz wichtiger Faktor für Menschen, um sich weiterentwickeln zu können, um Bedürfnisse befriedigen zu können. Und wenn diese Mobilität eingeschränkt wird, dann leidet der Mensch und dann leidet die Gesellschaft drunter. Das geht auch nicht. Also wir haben im Prinzip die riesige Herausforderung vor der Nase, auf der einen Seite Mobilität zu ermöglichen, aber auf der anderen Seite die Mobilität eben auch so zu ermöglichen, dass sie gut fürs Klima ist. Und das ist zum Teil schon so ein bisschen ein gordischer Knoten, den wir da durchschlagen müssen.
Ein Thema, das ich oder bei dem ich immer das Gefühl habe, das ist sexy in Anführungsstrichen. Also das mag gerade jeder und gleichzeitig entbrennt da dran natürlich auch immer ein bisschen was, ist das Thema Flugtaxis. Ich habe das Gefühl, in Mitteleuropa kann ich mir das wahnsinnig schwer vorstellen, dass wir das eines Tages erleben werden. Aber nun ist Mitteleuropa ja nicht immer der Nabel der Welt, sondern man stellt fest, es gibt so Metropolregionen, die haben in der Welt ganz andere Mobilitätsprobleme und Verkehrsprobleme. Ist das für die vielleicht wirklich eine Lösung? Oder ist es eher was für Gegenden, in denen man sagt, naja, es wäre zu teuer und umwelttechnisch auch irre, in den Gegenden die klassische Infrastruktur wie Straßen und Schienen aufzubauen?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in manchen Regionen dieser Welt eine Lösung ist für Mobilität. Allerdings muss man sich da eben auch genau angucken, was sind die Regionen und warum braucht es dort eine Lösung? Und dann bin ich tatsächlich eher nicht im deutschen Raum mehr so unterwegs. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Region Berlin-Brandenburg anschaue, da gibt es die Herausforderung, dass wenn ich die Bevölkerung praktisch nach vorne rechne und mir mal anschaue, wie sich Berlin bis 2030, 2035 entwickeln wird und die Entwicklung des ÖPNV praktisch daneben rechne, ist abzusehen, dass der ÖPNV ausgebaut werden muss, um da nicht noch stärker an die Kapazitätsgrenzen dran zu kommen. Dieses Problem wird man kaum mit Flugtaxis lösen können, schlicht und ergreifend, weil es eben auch kein Massentransportmittel ist oder zumindest mal noch nicht ist. Wenn ich mir dann auch anschaue, wie auch die Bevölkerung zum Teil kritisch auf das automatisierte Fahren reagiert und dass es da sich eben auch zeigt, dass es kein sehr großes Vertrauen auch in diese technologischen Systeme gibt, gehe mal davon aus, dass es noch kritischer betrachtet wird, wenn es dann tatsächlich Flugtaxis sind, die über den Köpfen eben fliegen und dass da die Bevölkerung einfach noch gut mitgenommen werden muss, bevor so eine Technologie dann auch tatsächlich eingeführt wird.
Und dann kommen wir quasi schon so ein bisschen zu meiner Schlussfrage. Ich würde gerne wissen, wie Sie denn den, wenn Sie könnten, oder vielleicht tun Sie es ja auch, den idealen Mobilitätsmix für Stadt und Land vorschlagen könnten. Wie würde der dann aussehen?
Wir beschäftigen uns tatsächlich auch mit diesen Fragen. Für uns ist das tatsächlich eine geteilte Mobilität, die dort stattfindet. Es ist eine grüne Mobilität und sie ist praktisch so aufgebaut, dass es ein engmaschiges Verkehrsnetz gibt, welches sich, wie es eben so bei einem Netz ist, durch viele Knoten auch auszeichnet. Und diese Knoten wiederum sind attraktiv aufgebaut und sie bieten auch Services, die sie ansonsten eben nicht hätten, wenn sie nicht an diesem Knoten vorbeikommen würden. Also kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es da Coworking Spaces gibt, dass es da Dienstleistungsangebote gibt, die sie praktisch dann auf ihrer Route erledigen können. Und es ist außerdem dann so, dass praktisch die Verbindungen nahtlos sind. Das heißt, sie müssen, wenn sie nicht wollen, an diesem Knoten nicht verweilen, können dann direkt aufs nächst schnellere Verkehrsmittel eben wieder umsteigen und bekommen damit natürlich eine irre Flexibilität in dieses System rein und brauchen dann letztendlich auch unter Umständen kein individuell besetztes Fahrzeug mehr, weil der geteilte Verkehr so gut ausgebaut ist, dass sie genauso flexibel wie heute von A nach B kommen.
Dann hätte ich doch noch mal eine Nachfrage zu dem Thema, und zwar Infrastruktur. Das ist ja auch so ein Thema, das haben wir jetzt gar nicht so stark in den Fokus genommen. Was braucht es denn aus Ihrer Perspektive vielleicht auch, um diesen Wandel hin, auch den Sie jetzt skizziert haben, der vielleicht ja wirklich ziemlich ideal wäre, um diesen Wandel nicht nur zu forcieren, sondern auch möglich zu machen?
Ich glaube, man braucht eigentlich zwei Dinge. Man braucht diese Vision, wie das in Zukunft aussehen soll, und braucht dann eben auch den Weg dorthin. Also wir haben ja keinen Schalter, bei dem ab morgen alles anders ist auf unseren Straßen. Also wir brauchen im Prinzip eine graduelle Veränderung und müssen uns mit diesen graduellen Veränderungen aber auf das richtige Ziel hin zu bewegen. Das heißt, wir brauchen die Vision und müssen diese Vision dann in die Gegenwart zurückrechnen. Und bei der Infrastruktur finde ich es da tatsächlich wichtig, ja in Richtung der alternativen Antriebe zu denken und zu überlegen, wie kriege ich die Elektromobilität entsprechend unterstützt mit der Infrastruktur. Wo kommen die Schnellladepunkte hin? Wo können Menschen praktisch mit einer schwächeren Ladeinfrastruktur auch ihre Fahrzeuge oder die Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs dann praktisch laden? Also wie sieht da die Unterstützungsfunktionalität für die Antriebe aus? Das ist eine. Und das zweite ist, wie sehen diese Knotenpunkte aus? Also welche Services wünschen sich Menschen dort? Also ich hatte Coworking Spaces zum Beispiel genannt. Gibt es da einen Bedarf dran? Ist der Bedarf groß genug? Und zieht dieser Bedarf praktisch diese Menschen wirklich an diese Knotenpunkte ran? Und das sind Fragen aus meiner Sicht, die man beantworten muss. Und zwar in einem Mix praktisch von Angebot und Nachfrage. Also wer wird es nutzen und wer wäre bereit, praktisch diesen Service auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen? Und passt die Infrastruktur dann dazu?
Frau Professor Dr. Jipp, dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Und wir sind noch immer in diesem Corona-Thema unterwegs. Das bleibt also dabei. Am Ende meines Podcasts heißt es immer gegenüber den Interviewgästen, bleiben Sie gesund.
Danke, bleiben Sie auch gesund.
Hack the Road Jack, der Podcast von Intellica.de.